Also, im Psalm 46 wird der Mund ziemlich voll genommen. Aus taktischen Überlegungen oder im Überschwang der Gefühle passiert uns und anderen das ja auch, dass mal Worte gebraucht werden, die nicht so ganz gedeckt sind. Da war zum Beispiel in Juda die religiösen Führer, die gesagt haben, hier ist der Tempel des Herrn, uns kann überhaupt nichts passieren, es ist alles in Ordnung. Der Herr ist in unserer Mitte und Propheten wie Micha und Jeremia mussten dagegen warnen, darauf könnt ihr euch nicht verlassen. Wenn ihr so weitermacht mit Geldgier und Korruption, kann Gott auch ganz schnell wieder weg sein. Täuscht euch nicht. Oder im Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren fing er an und ich kenne noch die Fotos im Geschichtsbuch, stand auf den Eisenbahnwaggons, die die Truppen zur Front brachten, Gott mit uns. Oder was ganz anderes, bei jeder Hochzeit werden die zwei gefragt, willst du und so weiter. Und sie antworten, ja, mit Gottes Hilfe. Wie viel an solchen großen Worten dran ist, das sieht man spätestens, wenn, wie der Psalmbeter schreibt, wenn die Erde schwankt, wenn die Berge mitten ins Meer stürzen, die Wassermassen aufbrausen und überschäumen, die Berge sich erheben, die Völker wüten, die Königreiche wanken. Ja, wenn es Kriege gibt, die modernen Formen der Bogenspeere und Kampfwagen unterwegs sind und fliegen. Wenn Naturkatastrophen Verwüstungen anrichten, Tausende von Menschenleben fordern, wenn Kriege und Bürgerkriege ausbrechen, Tote, Verwundete ohne Zahl, ganz abgesehen von den Flüchtlingen. Wenn die staatlichen Ordnungen und die gesellschaftlichen Strukturen sich auflösen. Mich hat es erschreckt, dass die IS jetzt nicht nur mit irgendwelchen Gewehren, Pistolen und Granaten operieren, sondern Panzer haben und mal eben ein paar hundert Millionen Dollar erbeutet haben. Also reicher sind als viele offizielle Staaten. Wenn Geldsorgen, Enttäuschungen und Streit in einer Partnerschaft gar nicht mehr abebben, dann kommen Ängste. Wie soll es weitergehen? Wie komme ich da durch? Dann ist guter Rat teuer, dann schrumpft die Zuversicht zusammen, wenn es keine einfachen Lösungen mehr gibt. Die vollmundigen Beteuerungen damals in Juda, hier ist der Tempel Gottes, Gott ist in unserer Mitte, sind wenige Jahre später verstummt, als König Nebukadnezar von Babylon Jerusalem belagert, zerstört und den Tempel abgerissen hat. Das ebenso zuversichtliche Gott mit uns war in Frankreichs Schützengräben so nicht mehr zu hören. Und wie viele Paare verzweifeln, weil sie weder zusammen noch allein, noch mit Gottes Hilfe Ausweg finden. Und unser Psalmdichter nimmt den Mund noch mal voller. Deshalb haben wir keine Angst. Weshalb? Das schauen wir uns mal genauer an. Der Psalmbeter erkennt erstens, Gott handelt rettend in der Geschichte. Da war zum Beispiel die Stadt Samaria von den Syrern belagert, Hungersnot in der Stadt, Inflation und plötzlich unverhofft flüchtet das Belagerungsheer in Panik. Wegen einem Gerücht, Wissenschaftler, Analysten würden vielleicht sagen, grundlos. So können wir es in 2. Könige 7 nachlesen. Oder wenig später, Jerusalem war von den Assyrern, das Land des heutigen Irak, belagert. Und ein Engel des Herrn tötet 185.000 Mann und der Rest geht nach Hause. Ein drittes Ereignis, und es ist gut möglich, dass unser Psalmbeter persönlich dabei war. Da fallen die Ammoniter und die Moabiter aus dem Land des heutigen Jordanien in Israel ein. Und in 2. Chronik 20 erfahren wir, wie ein Prophet dem Volk zuruft: Fürchtet euch nicht, verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn der Kampf ist nicht eure Sache, der Kampf ist Gottes Sache. Und wenig später: Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach. Und in, über unserem Psalm steht von der Familie Korach ein Lied. Also gut möglich, dass dieser Nachkomme von Korach hier dabei war und das miterlebt hat. Also diese Musiker begannen den Herrn, den Gott Israels, mit lauter Stimme zu loben. Und das Ergebnis: Es entsteht Verwirrung im Heer der Feinde. Die Feinde bringen sich gegenseitig um und Israel geht kampflos mit dem Sieg in der Tasche nach Hause. So kann jener Psalmdichter aus Korahs Familie mit guten Gründen bekennen, wie er sagt: In Aufruhr sind die Völker, die Königreiche wanken, aber er, Adonai, lässt die Stimme erschallen und die Erde zerschmilzt. Es passiert etwas, was man überhaupt nicht für möglich hält. Denn Adonai, der die Heere befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs. Er ist es, der furchterregende Taten im Land auf der Erde tut, der die Kriege selbst an den Enden der Erde zu Ende bringt. Ja, auch das müssen oder dürfen wir hören, je nachdem, auf welcher Seite wir stehen. Gott tut Furchterregendes. Furchterregend nicht nur für seine Feinde, auch die eigenen Leute können erschrecken und in Entsetzen geraten. Und ich verstehe gut, wenn das nicht uns so ganz glatt runtergeht. Aber bevor wir uns empören, was Gott da tut und wie gerecht er denn sei, prüfen wir uns doch: Sind wir vielleicht an dieser Stelle mehr vom westlichen Humanismus fremdbestimmt als vom Geist Gottes? Die Bibel der Juden und Christen jedenfalls bezeugt eindeutig: Gott handelt rettend in der Geschichte und das ist nicht immer nur angenehm. Zweitens, der Psalmbeter erkennt: Gott greift in meinem Leben heilsam ein. Ja, eine starke Hilfe in Notlage ist er. So hat er sich wirklich gezeigt. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs. Doch im Leben geht nie alles glatt. Das wusste der Psalmbeter bestimmt so gut wie wir. Schiller hat es wunderschön so ausgedrückt: Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zuteil. Manchmal lässt Gott uns durch viel Schweres durchgehen. Verluste, Krankheiten, Streit. Alles aber hat seine Obergrenze. Gott mutet uns nie mehr zu, als wir ertragen können. Das heißt nicht, dass wir unbedingt ausharren und alles mit uns machen lassen sollen. Manchmal müssen oder dürfen wir diese Grenze selber setzen. Vielleicht brauchen wir in solchen Situationen einen vertrauten Menschen, mit dem wir da rangehen, beten, drüber reden und Schritte unternehmen. Jedenfalls, Gott ist treu. Er steht uns immer bei. Und das ist mindestens so wahr, wie wir alle hier sitzen oder stehen. Was immer du in deinem Leben schon erlebt hast, du bist jetzt hier. Und das ist der Beweis: Gott hat dich bis hier, bis heute durchgebracht. Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme, und zwar genau eine für jeden Menschen. Einmal im Leben wird dir etwas geschehen, das du nicht überlebst. Dann ist dein Leben auf dieser Welt zu Ende. Wenn du dich Jesus anvertraut hast, wenn dein Leben ihm gehört, dann bist du nach dem Sterben ein für alle Mal ganz bei Jesus in seiner Welt. Dann hast du alles Leid in dieser Welt überstanden. Und so bringt Gott jeden Christen durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch in diesem Ausnahmefall gilt, Gott hat alles im Griff. Jeder Mensch stirbt nur dann und genau dann, wenn Gott es will, wenn er es für gut und richtig befindet. Wenn einem Christen das Wasser bis zum Hals steht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es sinkt wieder und das Leben geht weiter. Oder es bringt uns um und bringt uns damit zu Gott, zum Ziel unseres Lebens. Der Psalmbeter sagt es frech und frei so: Sollen die Wassermassen doch aufbrausen und überschäumen, sollen die Berge doch erbeben vor seiner Majestät. Vor seiner Majestät, vor Gottes Größe ist alles relativ klein. Gott hat die Macht und Gott greift in meinem Leben heilsam ein und rechtzeitig. Der Psalmbeter erkennt drittens, Gott tut gut, auch einfach so, auch wenn keine Not am Horizont zu erkennen ist. Christen erfahren Gott nicht nur in der Not. Wir erleben ihn mehr oder weniger immer gegenwärtig, angenehm nah. Ein Strom mit vielen Bachläufen erfrischt die Stadt Gottes, die Wohnstadt des Höchsten, die ihm geweiht ist. Gott ist ja in ihrer Mitte. Das Bild vom Strom, einem Strom, der zerteilt ist, dessen Lauf sich aufteilt in viele kleine Bachläufe. Das ist gebändigtes, lebensspendendes, frisches Wasser im Gegensatz zu den bedrohlichen, rauschenden, tosenden Wassermassen, die ja im Vers vorher zum Bild der Katastrophe gehören, zum Bild der Bedrohung. Und die heilige Wohnung Gottes, das sind seine Leute selbst. Paulus schreibt an die Korinther es so: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott erfrischt seine Kinder ständig, wie ein Fluss, der angenehm fließt. Gott, wie er sich in Jesus zeigt, ist ein guter Vater, ein guter Freund. Wer Gott nur für den Notfall in Reserve halten will, der lernt ihn nie richtig kennen. Gott tut gut, einfach so, wenn wir ihm vertrauensvoll begegnen. Es gibt also mindestens drei gute Gründe, keine Angst zu haben. Gott handelt rettend in der Geschichte. Gott greift in meinem Leben heilsam ein und in deinem auch. Und Gott tut gut, dir und mir einfach so, wenn wir ihm vertrauensvoll begegnen. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn, so bekennt es frisch, fromm, fröhlich, frei unser Psalmbeter. Und ich spüre ihm ab, wie leicht sein Herz ist. Und danach sehne ich mich auch. Vielleicht bist du dir ja nicht sicher, ob du so weit gehen willst oder darfst oder vielleicht auch kannst. Ich habe jetzt, gedeckt von unserem Psalmbeter, den Mund teilweise sehr voll genommen. Lassen wir dem Psalmbeter und mich zurücktreten, lassen wir Gott selber zu Wort kommen. Vers 11. Werdet doch still und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf der Erde. Vielleicht empfindest du dieses Vertrauen auf Gott, dieses keine Angst haben, ja als Zumutung. Du bist gerade an deinen Grenzen und da kommt dir das viel zu glatt und zu einfach vor. Da kommen Zweifel. Und dann kommt Gott und macht deine Zweifel zur Chefsache. Er selbst sagt dir, werde doch still. Wörtlich, lass ab. Also nicht halt den Mund, Helm ab zum Gebet, steck's weg, sondern lass ab. Lass ab von deinem brodelnden, wild herumirrenden Aber-Ich und Wenn-Aber. Lass deine heiß gelaufenen Gedanken sich abkühlen in Gottes guter, wohltuender Gegenwart. Und lass dir ruhig Zeit. Ein Paulus und ein Dietrich Bonhoeffer und eine Corrie ten Boom sind auch nicht in einer Nacht gebacken worden. Sie reiften in Jahren und Jahrzehnten. Und bleib dran. Erkenne, dass ich Gott bin. Lerne Gott kennen, so wie er wirklich ist. Anders als deine Gottesbilder, anders als die Vorstellungen, die du bis jetzt von Gott hattest. Erkenne, dass ich Gott bin. Das erinnert an Mose am Dornbusch, wie Gott ihn anspricht. Ich bin, der ich bin. Und Paulus ermutigt dazu so, zu diesem Erkennen, wie geht das? Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Lies die Bibel, besonders das Neue Testament, und nimm radikal für dich in Anspruch, was du da liest. Auch und gerade, wenn es frech klingt und zu schön, um wahr zu sein. Ich, Gott, bin erhaben über die Völker, erhaben auf der Erde. Der Psalmbeter sagte es und Gott bestätigt es hier. Ich bin höher als alles. Und zwar, wohlgemerkt, auf der Erde. Es geht nicht um irgendwelche schönen Ideen. Es geht um ein Leben mit Gott, im Vertrauen auf Gott. Und zwar genau auf dieser Erde, wie sie ist. 5-mal kommt das Wort Erde in diesem kurzen Psalm vor. Diese Erde und ihre Zustände sind für Gott kein Hindernis. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn. Und wenn die Angst und die Sorgen nicht weggehen? Keine Angst haben ist eine Folge von Vertrauen. Keine Angst haben ist eine natürliche Folge von Vertrauen, von Glauben. Argumente helfen den einen mehr, Erfahrungen vielleicht dem anderen. Egal wie, wir brauchen Vertrauen, damit die Angst aus unserem Leben verschwindet. Mit Vertrauen wird die Angst aus unserem Leben verschwinden, wie die Luft aus einer Flasche verschwindet, wenn man Wasser reingießt. Vertrauen funktioniert in der Welt oder gerade oder zumindest auch in unserer Welt. Die Piloten machen uns das jeden Tag vor, nach Instrumenten fliegen, statt etwas zu sehen. Und dabei ist das Fliegen viel, viel sicherer als das Autofahren, wo es ganz wesentlich aufs Sehen ankommt. Der Theologe Heinz Zahnt hat es mal so ausgedrückt, Leben, als ob es Gott gibt. Leben, als ob es Gott gibt. Diese ja etwas schräge, verrückte Formulierung gefällt mir, weil es etwas davon rüberbringt, ja, was da kribbelt. Stimmt es nicht? Kann ich es in jedem Einzelfall wissen? Einerseits vertrauen, andererseits und sich genau darauf einlassen, weil Gott letztlich sich doch als Gott erweist. Leben, als ob es Gott gibt. Und das Vertrauen lebt in der Liebe. Nicht zufällig beantwortet Johannes die Frage nach dem Vertrauen so: Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Verliebtsein geht von selbst, aber die vollkommene Liebe, die will eingeübt werden. Und ich habe es auch immer mehr zu lernen, mein Leben und was mir passiert mit Gottes Augen sehen. Immer wenn ich etwas erlebe, gut oder böse, schön oder schwer, dann will ich mich mit Gott eins machen. Wenn ich anerkenne, dies oder das gehört jetzt so in mein Leben, du Gott hast es reingeordnet, auch wenn es mir nicht schmeckt, wenn ich Gott so mein Vertrauen, meinen Glauben beweise, dann wächst auch meine Liebe zu ihm. Und je öfter ich Gott so vertraue und ihm Recht gebe über meinem Leben, desto mehr Zuversicht gewinne ich für mein weiteres Leben. Zuversicht haben heißt, den Mund voll nehmen und das zu Recht. Je mehr Zuversicht ich aufbaue, desto voller kann ich meinen Mund auch nehmen. Gegen die Angst, im Frieden Gottes geborgen, mit Leichtigkeit und dabei authentisch sein. Mit dem Recht, das Gott mir und dir gibt, das Recht, Gottes Kind zu sein. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, das finde ich fantastisch. So hast du dich wirklich gezeigt. So liebevoll, so vertrauensvoll. Auch wenn du uns ja vieles nicht ersparst oder geradezu zumutest. Du hast dich auch in meinem Leben immer wieder gezeigt als der, der verlässlich ist, als der, der redet, der nahe ist und der immer so die Wende und den Ausweg zeigt, dass ich es ertragen kann. Ich danke dir für uns alle, die wir das erlebt haben. Du hast durchgeholfen bis hierher. Stärk uns unser Vertrauen auf dich. Lass uns wirklich die Wirklichkeit sehen, so wie du sie siehst. Alles muss vor deiner Majestät klein werden. Nichts schleicht sich in unser Leben, was du nicht willst. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen lernen dürfen. Amen.